ARD. SWR 2 Forum. Unser Thema heute heißt Herz, Schmerz, Sex, der Boom der New Adult Literatur mit Bernd Lechler. Hallo. Junge Menschen lesen keine Bücher mehr und schauen nur noch aufs Handy. Und wenn, bestellen sie sich was im Netz? Im Gegenteil. Buchhandlungen stellen Thementische auf und richten Leseecken ein, eben für dieses Segment New Adult. Das sind vor allem Liebes- und Fantasy-Romane, nicht zuletzt auf der Social-Media-Plattform TikTok von Leserin zu Leserin empfohlen. Und da werden die diskutiert. Es ist eine rare Erfolgssparte im ansonsten ja eher schrumpfenden Buchmarkt. Was sind das für Romane? Wieso kommen die so gut an? Wie wirken da das Internet und das gute alte Buch zusammen? Und sagt das vielleicht was über unsere Gegenwart aus? Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum Professor Christine Lötscher, Kulturwissenschaftlerin an der Uni Zürich, Nina Wolf, Literaturredakteurin hier bei SWR2 und Ronja Keil, Lektorin beim Piper Verlag in München. Frau Keil, wir sprechen gleich noch ausführlicher über die Eigenheiten des Genres, aber vielleicht ordnen wir es zu Beginn kurz ein für alle, denen der Begriff nicht viel sagt. Liebesromane gab es ja früher schon. Was ist neu oder anders an New Adult?
Ich würde sagen, es schließt vor allem diese Lücke zwischen dem Jugendbuch und der Frauenunterhaltung in der Belletristik. Also so, man ist irgendwann ab einem bestimmten Alter zu alt für Jugendbuch und zu jung für so Frauenunterhaltungsstoffe. Und das ist eben diese Lücke, die wir mit New Adult schließen. Und was eben auch noch dazu kommt, ist dieser Community-Charakter, der online, da werden wir sicher gleich auch noch drüber sprechen, eine große Rolle spielt. Also diese Empfehlungen, die sich die Leserinnen auch untereinander geben. Und das haben wir beim New Adult total verstärkt beobachtet.
Frau Professor Lötscher, was fasziniert oder interessiert Sie als Wissenschaftlerin an diesem Genre?
Ja, eigentlich genau das, was Frau Keil jetzt auch erwähnt hat, nämlich die Community, wie diese Frauen, jungen Frauen, es sind ja vor allem Frauen, ein Genre für sich entdeckt haben oder eine literarische Welt für sich entdeckt haben und die selber ganz massiv mitprägen, also bis ins Ökonomische des Literaturbetriebs hinein.
Wie ist Ihr Verhältnis zu den New Adult Büchern, Frau Wolf? Guilty Pleasure, so als Kulturjournalistin?
Ich finde ja, man muss sich für nichts mehr schämen. Also auch als Literaturredakteurin darf ich durchaus mal ein New Adult Buch lesen. Mich interessiert natürlich eher die ästhetischen Merkmale dieser Geschichten, diese Settings. Oft sind es Unis oder Colleges, in denen diese Sachen spielen. Es geht um Beziehungen, Liebe, um Romantik. Es geht natürlich aber auch um Sex und Erotik und um die ganz realistischen Herausforderungen, die so ein junges Leben zwischen 18 und 30, in dem sich auch meist das Alter der Protagonistinnen oder der Protagonisten bewegt. Da gibt es immer wieder wiederkehrende Muster und das ist sehr interessant, sich das mal genau und analytisch anzuschauen.
Ich zitiere mal die Rückseite, also so den Klappentext von This is Our Time von Katinka Engel, das ist aus ihrem Verlagsprogramm, Frau Keil.
Genau.
Für Hollywood-Star Rio McQuoid sollte die neue Serie This is Our Time nach einem Absturz das große Comeback werden. Doch als die weibliche Hauptrolle durch eine wahnwitzige Idee des Regisseurs an die ahnungslose Praktikantin Fern geht, rastet Rio aus. Während Fern überfordert ist von der oberflächlichen Glamour-Welt, ist dem Hollywood-Frauenschwarm die Gnadenlosigkeit des Showbiz bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Die gegenseitige Abneigung weicht Verwirrung, als die beiden sich vor der Kamera näher kommen und sie bald nicht mehr wissen, was echt ist und was fake. Frau Lötscher, inwiefern ist das vom Setting und der Handlung her jetzt typisch New Adult?
Ja, das ist für mich absolut typisch New Adult und es ist auch New Adult at its best sozusagen. Also ich finde Katinka Engel ganz wunderbar, weil es ihr gelingt, die Medienwelt, in der diese jungen ProtagonistInnen, von denen sie erzählt, leben, darzustellen in ihren Romanen, aber eben auch eine, ja, jetzt als Wissenschaftlerin würde ich sagen, so eine Reflexionsebene darauf zu bekommen. Also es regt die LeserInnen eben auch an, bei aller Unterhaltung darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich, wenn wir nicht mehr unterscheiden können? Ist das jetzt ein Skript für eine Fernsehserie, das wir performen, oder ist das unser eigentliches Leben? Also es geht ja darum, dass die Figuren dann plötzlich das, was sie da reproduzieren an Liebestropes, plötzlich selber fühlen. Und dann weiß man gar nicht mehr, gibt's überhaupt Gefühle oder ist Liebe etwas, was immer schon literarisch vorgeschrieben ist, sozusagen? Und da sind wir dann auf in einem unglaublich spannenden Feld, wo es eben auch letztlich darum geht, wie man sich heute in dieser von Medien komplett durchdrungenen digitalen Welt bewegt. Und gleichzeitig geht's oder es ist so verknüpft mit der Frage, was passiert eigentlich mit Liebesbeziehungen, also auch mit heterosexuellen Paaren in unserer Gegenwart, wo ja Geschlecht und Sexualität auch sehr viel fluider wird. Das fasziniert mich auch sehr.
Wow, das klingt jetzt schon ganz schön meta. Also es steckt einiges drin in dieser trivialen Literatur, die so ja schon einsortiert wird. Was für Tropes, also welche typischen Konstellationen findet man noch viel, Frau Keil?
Also in diesem Fall natürlich dieses Enemies to Lovers. Das heißt, sie hassen sich am Anfang und es gibt aber schon die ganze Zeit so ein gewisses Prickeln und die haben schon so eine gewisse Chemie und man merkt es schon direkt und irgendwann entwickelt sich dieses Enemy-Dasein zu einem gewissen Lovers-Dasein und das ist dann so natürlich der Beginn einer großen Liebesgeschichte. Und was wir ansonsten natürlich auch immer noch oft sehen, ist Friends to Lovers. Das ist ganz ähnlich, aber es sind eben dann die allerbesten Freunde, die sich aber nie so richtig getraut haben, sich zu sagen, eigentlich stehe ich auf dich. Und dann eigentlich immer so ein bisschen so ein Hin und Her und es gibt viele Missverständnisse und am Ende finden aber auch diese Protagonisten zusammen. Also es sind natürlich immer diese Motive, die funktionieren natürlich auch immer in Kombi untereinander, also Enemies to Lovers und Forced Proximity, wo die Protagonisten irgendwo eingeschlossen sind oder quasi sich sehr nahe kommen, weil sie eine bestimmte Aufgabe zusammen lösen müssen und besonders eng zusammenleben müssen in der Zeit.
Das ist jetzt aber alles nicht neu, oder? Also das gibt's ja auch in jedem, weiß ich nicht, in jedem Buddy-Movie, dass zwei zusammengespannt werden, beruflich zum Beispiel, und dann können sie sich zuerst nicht leiden und entdecken dann doch Verwandtschaft und Freundschaft.
Klar, also diese ganzen Tropes, das hat man auch schon woanders entdeckt und gesehen. Ich glaube, was beim New Adult auch ganz stark dazu kommt, ist diese, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, diese Tension, dieser Spice, der da natürlich auch noch unterschwellig dazukommt.
Also Spannung und auch Sex, da kommen wir gleich noch drauf. Was nochmal die Settings anlangt, Sie haben das auch schon gesagt, Frau Wolf, die Handlung spielt dann oft entweder in so einer Glamour-Welt, wie bei diesem Beispiel gerade Film- oder Musikbusiness, oder auch in Elite-Schulen, einem Internat, was man vielleicht auch von Harry Potter kennt als Erfolgsrezept, mit oder ohne Fantasy-Elemente. Warum funktionieren wohl solche Settings besonders gut?
Naja, das hat ja mit dem Alter der Leserin auf. Ich sage Leserinnen, weil es sind meist Leserinnen. Also es ist ja Literatur, die oft von Frauen, von Autorinnen geschrieben wird und die auch von Frauen gelesen wird. Und diese Lebenswelten, in denen sich da bewegt wird, das sind ja die Lebenswelten, mit denen sich auch meist Leute in dieser Altersspanne 18 bis 30 auch bewegen. Also das sind Karriereanfänge, das ist eben die Uni, College, das ist so die Suche nach dem Selbst. Und da gibt es dann einfach eine große Fläche für Identifikation für die Lesenden. Und das ist dann aber auch immer anders ausgestaltet. Also diese Tropes und diese Settings sind zwar Bausteine, aber trotzdem sind sie immer so neu kombiniert, dass trotzdem Spannung entsteht. Also das finde ich ganz zentral bei diesen New Adult Büchern. Die sind trotzdem immer wahnsinnig spannend. Also es entsteht so eine soghafte Wirkung. Das hat einmal was mit der Schreibweise, mit dem Stil zu tun. Man kann die einfach schnell hinweglesen. Das ist eine Sprache, die ist nicht sperrig, die ist oft sehr alltäglich. Trotzdem gibt es dann immer unvorhergesehene Wendungen. Also wir wissen, es gibt Love Interests oder eine Liebesbeziehung, die steht zwar zentral, eine Romanze in der Geschichte, aber wir wollen ja trotzdem erfahren, wie kommt es dazu? Wie finden sie sich? Was sind die Hindernisse in dieser Beziehung? Und trotz alledem, dass das Hauptelement so immer gleich ist, sind die Sachen neu erzählt. Und das ist eigentlich das Schöne an diesen Geschichten, finde ich.
Und ganz wichtig auch dieses Stichwort spicy viel schon, darin unterscheiden sie sich. In welchem Maß sie spicy sind, die Bücher soll heißen, wie zahlreich und wie explizit die Sexszenen sind. Die reichen nämlich schon auch so ins Pornografische, kann man sagen, oder jedenfalls ins sehr Explizite. Ist das, Frau Keil, das gute alte Sex-Sells-Prinzip oder hat New Adult auch da spezielle Regeln?
Ah, das würde ich nicht sagen, dass es Sex Sells ist. Ich würde eher sagen, dass es eine Entwicklung in dieser Liebesgeschichte ist. So die Charaktere kommen sich näher und es gehört natürlich dazu, dass man sich dann auch wirklich nahe kommt und intim miteinander wird. Ich glaube, was hier total wichtig ist, ist so dieser Consent. Also es gibt kaum eine Romance, wo nicht irgendeine Seite fragt, bist du damit einverstanden? Ist das in Ordnung für dich? Und das ist, glaube ich, total wichtig. Es gibt oft auch, geht es auch um Verhütung nochmal kurz, dass man sich rückversichert oder er geht zum Nachtkästchen und holt da das Kondom raus. Also das ist schon auch alles immer sehr real und lebensecht erzählt. Und ich glaube, das ist auch so ein gutes Stichwort, diese Realität, die diese Szenen auch so mit sich bringen und wo es dann eben nicht nur so um irgendwelche Porno-Beschreibungen geht, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, auch bei verschiedenen Autorinnen, also dass die Einvernehmlichkeit eben betont wird. Die Männer haben eben auch immer ganz vorbildlich Kondome dabei. Das hat schon auch was Aufklärerisches und dieses Einvernehmliche wird betont. Andererseits geht's in den Büchern jetzt auch über den Sex hinaus schon auch um toxische Beziehungen. Da ist dann auch so ein egoistischer Typ, von dem sich die Protagonistin dann erstmal eine ganze Menge bieten lässt, weil sie doch denkt, sie kann ihn ändern. Die Männer sehen schon auch meistens wahnsinnig gut aus. Die haben ein Sixpack und sind trainiert und haben tiefe Augen und beim Sex mit ihnen bebt die Erde. Also gibt's in den Büchern nicht auch sehr abgelatschte bis bedenkliche Muster, Frau Litscher?
Ja, die gibt es, aber auf der einen Seite ist es nicht das gesamte Bild. Also es gibt natürlich, man muss Colleen Hoover nennen in diesem Zusammenhang, also eine der allererfolgreichsten New Adult Autorinnen, die schon eine Schwäche für diese toxischen Beziehungen hat und bei der die Männer dann oft auch traumatisiert sind. Also da haben wir solche Tropes, die auch sehr alt sind, die wir wirklich also seit dem 18. Jahrhundert eigentlich aus Liebesgeschichten kennen. Pamela von Samuel Richardson zum Beispiel, einfach da um noch so ein bisschen den historischen Zusammenhang auch aufzuzeigen. Das ist das eine. Und ich finde aber, wenn wir über New Adult reden, müssen wir immer über die Rezeption, also über die Leserinnen und die Communities reden. Und die diskutieren das ja schon auch sehr kritisch. Mir scheint, dass die Leserinnen sich sehr bewusst sind, dass sie toxische Beziehungen ablehnen. Die wissen auch sehr viel. Also das ist auch ein Publikum, das psychologisch sehr belesen, also populärpsychologisch sehr belesen ist. Und dasselbe gilt ja häufig auch für die Protagonistin der Romane, also eben in unterschiedlichem Maße. Aber ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, über den weniger gesprochen wird, dass so das psychologische Wissen über Work-Life-Balance, Beziehungen und so weiter, das heute sehr stark eben auch digital auf Social Media zirkuliert, in Podcasts auch, dass das auch einfließt und so man nicht behaupten kann, dass da junge, unschuldige Frauen mit grauenhaften Beziehungsmodellen traktiert werden. Es ist wirklich eher ein sich Abarbeiten daran, wenn man das ganze Bild anschaut.
Was dann ja sehr realistisch wäre.
Genau. Klar gibt es jede Menge auch populäre Sachbücher von Emilia Roark zum Beispiel und Bell Hooks wird jetzt wieder neu entdeckt und von ganz vielen gelesen. Also die Diskussion, was ist überhaupt Liebe und wie gestalten wir Liebe auf eine nicht macht- und gewaltvolle Art und Weise, das ist ein großes Thema, aber es ist schneller gesagt als getan. Wenn man sich so die Femizidzahlen anschaut, wenn man sich anschaut, wie viel Gewalt in Beziehungen eigentlich auch heute immer noch passiert, dann ist es ja auch völlig vernünftig, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch ich glaube, das Thema, das da verhandelt wird, ist auch, wir träumen alle, also ich sage jetzt wir, so viele Frauen kulturell geprägt, träumen halt schon immer noch davon, Prinzessin zu sein und den wunderbaren Prinzen zu finden. Das ist ein unglaublich starkes Narrativ. Und gleichzeitig wissen wir aber heute auch, wie gefährlich das ist und wie man gegen Wände knallen kann. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass diese Bücher ja diese Fantasien und eben auch die damit verbundenen Gefahren verhandeln. Und letztlich läuft es immer daraus hinaus, dass weibliche Autonomie eigentlich der Weg zum Glück ist und nicht der richtige Mann, würde ich jetzt mal behaupten.
Wie erleben Sie das, Frau Keil, bei Ihren Autorinnen? Also geht es denen vor allem darum, halt eine spannende Geschichte hinzukriegen und die Tropes zu erfüllen und die Regeln des Genres? Oder ist das denen auch ein Anliegen?
Das ist denen auf jeden Fall, also ich glaube beides, aber ich glaube auch ein Anliegen, was Frau Letscher gerade beschrieben hat. Sehr schön gesagt übrigens.
Wir kommen gleich auf das Geschehen im Internet, das ja eben auch ganz wichtig ist, um dieses Genre und diesen Markt zu verstehen. Ich würde gern noch bei einem Punkt, bei einem äußerlichen Punkt auch kurz bei den Büchern bleiben. Die sind ja immer sehr aufwendig und hübsch gestaltet, gerne in Pastellfarben und haben so einen farbigen oder gestalteten Schnitt. Wieso ist das so wichtig?
Also es gibt ja vor allem Farbschnitte, die dann bunt sind, aber auch Character Cards, Page Overlays, also so Goodies zum Buch, nenne ich es jetzt mal.
Und was sind Page Overlays und Character Cards?
Character Cards, das ist quasi wie so eine Postkarte, kann man sich das vorstellen. Und da ist dann eine Illo vom Paar drauf oder nur vom Love Interest oder von der Protagonistin. Mhm. Und Page Overlays ist wie so ein Pergamentpapier, wo eben genau das auch drauf abgebildet ist, aber die man so ins Buch reinlegen kann. Und das ist natürlich so dieser Anreiz für, ich poste das auf Social Media und also so dieser Sammlercharakter hat es natürlich auch, weil klar, man kann auch E-Books lesen, aber es ist ja viel schöner, das Buch auch in der Hand zu halten, in die Kamera zu halten oder Fotos davon zu machen. Viele Leserinnen markieren sich auch bestimmte Stellen, die sie ganz toll fanden. Es gibt total viele Post-its, die dann reinkleben in die Bücher, um die ja zu sortieren oder halt also in verschiedenen Farben und dann ist die eine Farbe Spice, die andere Farbe ist, es wird besonders tiefgründig oder hier musste ich weinen, also wie so Textmarker.
Also das ist so ein richtiges Hobby geworden.
Total.
Sich begleiten zu lassen von diesem Buch und da so ein bisschen mit zu kreieren. Ich meine, diese klaren Regeln oder typischen Settings und Verläufe und Looks, das hat das Genre ja auch zum Beispiel mit Krimis gemeinsam, die auch mit einer gewissen Erwartbarkeit punkten und vor allem spannend sein müssen. Aber da wissen wir, die können in der Komplexität der Figuren, in der Originalität der Handlung und natürlich im sprachlichen Stil total unterschiedlich sein. Gilt das auch für New Adult, würden Sie sagen, Frau Wolf, gibt es da auch die besseren, die schlechteren, die schnelleren, die langsameren und so weiter?
Also wir reden ja nicht von einer homogenen Masse, sondern es ist so ein breites Genre, dass es da durchaus verschiedene Spielarten und auch große Qualitätsunterschiede gibt. Um nochmal aber auf den Sammelcharakter, auf die Reihen zurückzukommen. Mhm. Es ist ja auch ein ästhetisches, ein literarisches Merkmal, dass das meist Serien sind. Also diese
Trilogien meistens, ne?
Genau, es sind oft Trilogien. Also es ist einfach, ein Band ist meist nicht eine abgeschlossene Erzählung, sondern man fragt sich dann auch, obwohl man das Buch zu Ende gelesen hat, wie geht es weiter? Wie geht es mit meinen Protagonisten weiter? Wie entwickelt sich diese Beziehung dann weiter meist, die im Mittelpunkt steht? Und das serielle Erzählen ist ja auch so ein Phänomen unserer Gegenwart. Also es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel jetzt die Mona Kasten, Save Me, ist zum Beispiel jetzt so eine Reihe, die mit 1,5 Millionen Exemplare, habe ich gelesen, beträgt die deutschsprachige Gesamtauflage. Das ist eine Bestsellerreihe und die wird jetzt als Amazon-Serie verfilmt. Also es bietet sich einfach an. Das sind so Merkmale, die kennen wir aus Netflix- und Amazon-Serien. Die werden dann literarisch übersetzt und so entsteht eine serielle Buchreihe. Also es ist ja auch ein Phänomen der Gegenwart.
Herz, Schmerz, Sex, der Boom der New Adult Literatur. Darüber diskutieren heute im SWR2 Forum Ronja Keil, Lektorin beim Piper Verlag, die Kulturwissenschaftlerin Professor Christine Lötscher und Nina Wolf, SWR2 Literaturredakteurin. Entscheidend für den Erfolg der Bücher, wir haben es schon angesprochen, ist ihre Thematisierung in den sozialen Medien, auf TikTok und auf Instagram. Oft besteht das, war mein Eindruck, vor allem darin, dass eine junge Frau ein Buch in die Kamera hält und sagt, das müsst ihr unbedingt auch lesen, das ist ganz toll, ohne dass das jetzt groß analysiert würde. Oder eine Leserin zeigt ihr Bücherregal, in dem viel Pastellfarbenes steht. Wie weit geht die Diskussion auch darüber hinaus, Frau Lötscher?
Ich glaube, es kommt sehr auf den Kanal an. TikTok ist das eine, da werden eben die kurzen Videos gezeigt. Aber wenn man dann weiter schaut, es gibt auch noch YouTube, Booktube oder Bookstagram und die meisten sind ja auf allen Kanälen unterwegs. Da wird schon auch heftig diskutiert darüber. Und ich weiß das vor allem von meinen Studentinnen, die zum Teil ganz tief drin sind in diesen Welten, die völlig versinken dann in die Diskussion darüber, ob jetzt das, was Colleen Hoover wieder von sich gegeben hat, auf irgendeinem Kanal, ob das okay ist oder nicht.
Wieso, was
ich
gibt
denke,
diese,
man
was,
muss da wirklich breit hinschauen.
Was gibt die so von sich? Oder was sind das für Themen, die dann kontrovers besprochen werden?
Also es gab eine große Kontroverse über ein Ausmalbuch, wo die Leserinnen dann fanden, ja, aber das ist doch eine grauenhafte, missbräuchliche Beziehung. Wie kann man zu so einem Buch, also It Ends With Us, ihr riesiger Erfolg, wo es wirklich um eine große sexuelle Anziehung geht zwischen zwei Figuren, aber die Frau wird dann von dem natürlich auch traumatisierten Mann missbraucht, geschlagen und so weiter und wird dann gerettet von einem anderen Mann, mit dem sie früher mal zusammen war. Und da fanden es die Leserinnen sehr geschmacklos, dass man Merchandise im großen Stil macht und diese Dinge so vermarktet. Also ich denke, die Werte, es werden vor allem Werte verhandelt, schon zum Teil auch ästhetische Kriterien, die Frau Wolf genannt hat. Also ist es wirklich spannend, braucht es das? Die sind auch sehr streng, die Leserinnen, wenn es darum geht, dass der Text vorangetrieben werden soll. Also man soll jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, was Frau Keil dazu sagt, aber jetzt irgendwie ewig lange Exkurse machen zu Themen, die nicht so wichtig sind für die Handlung. Und da sind die Leserinnen recht streng. Aber ich glaube, es ist wirklich auch dieses Moralische. Wir haben schon von Consent gesprochen. Also was ist eine gute Beziehung und was ist Work-Life-Balance und eben dieses Psychologische, das da immer wieder reinkommt. Und da, ich denke schon, dass wenn man sich die Sache breit anschaut und vor allem, wenn man auch anfängt, was ich so ein bisschen gemacht habe, mit Leserinnen zu reden, sie Interviews zu machen mit ihnen und sie zu fragen, was macht ihr da eigentlich und warum, dann erfährt man, dass da schon auch sehr viel Reflexion und Kritik und Debatte drin steckt. Einfach auf eine sehr eigene Art. Diese Leserinnen grenzen sich sehr bewusst auch vom kanonischen, männlich dominierten, aus ihrer Sicht auch elitären Literaturbetrieb ab oder der Literaturkritik ab.
Wie nehmen Ihre Autorinnen das wahr, Frau Keil, was da alles im Netz besprochen wird? Und wie ernst nehmen die das und wie reagieren sie drauf oder nehmen das in ihre Arbeit mit hinein?
Total. Also die interagieren ja auch wahnsinnig viel mit ihren Leserinnen. Ich war jetzt letztes Jahr auf der Lesereise von Elena Amas, also The Spanish Love Deception. Das ist eine spanische Autorin, die im Self-Publishing geschrieben hat und einen riesigen TikTok-Erfolg dann hatte. Und es war Wahnsinn auf dieser Lesung, wie interessiert die Leserinnen auch sind und was die für Fragen stellen, was die sich Gedanken auch machen, wo die Autorin dann teilweise auch so ein bisschen perplex war und das sehr interessant fand. Also ich glaube, das ist auch ein sehr schöner Austausch zwischen Autorinnen, zwischen Leserinnen. Das ist auch total schön zu beobachten, dass es da irgendwie auch so eine Wechselwirkung gibt.
Das Stichwort Community ist vorhin schon gefallen. Ist jetzt Lesen, zumindest in diesem Bereich, von einer eher isolierten Sache, die man so für sich macht, zu was Gemeinschaftlichem geworden?
Nein, ich würde sagen gar nicht, weil gerade in der Genreliteratur war es ja immer so, dass da sehr viel Austausch stattfand zwischen den Leserinnen. Es lebt ja auch davon, dass der Freundeskreis ähnliche Bücher liest, dass man darüber reden kann. Und das ist etwas, das jetzt einfach durch die Möglichkeiten des Internets so Mainstream wurde. Also es gab immer schon Fankulturen, Fan-Communities, auch analog. Aber was es eben auch gab, war tatsächlich diese Mund-zu-Mund-Propaganda sozusagen, dieser Austausch im Sozialen. Ganz besonders auch in Bezug auf Liebesromane und das explodiert jetzt so richtig online. Und ich glaube, das Interessante ist auch, dass diese Art von Leserinnenkultur oder Leserinnenkultur, die war seit dem 18. Jahrhundert eigentlich als weiblich kodiert. Also die Frauen lesen immer, die wollen immer dasselbe lesen, Wiederholung und Variation und Liebesgeschichten. Und das ist ja alles intellektuell nicht so aufregend. Deswegen ist das so ein eigener Sektor sozusagen, der Literatur, aber dass da eben so viel Debatte und so viel Nachdenken war, merken wir erst heute, weil das an die Oberfläche drängt und jetzt eben auch diese Leserinnen ein Player werden. Das ist auch so ein bisschen ambivalent, weil man möchte heute eigentlich nicht von weiblichem Lesen oder weiblichen Lesecommunities reden, aber gleichzeitig ist es auch so eine Ermächtigung, nicht unbedingt dieser Leserin als Personen, als Frauen, sondern einer weiblich kodierten oder auch weiblich stigmatisierten Kultur, die einfach über sehr lange Zeit als unintellektuell und unoriginell galt.
Und es ist ja auch Teil einer Entwicklung, denke ich. Also es gibt ja zum Beispiel diese Online-Leseplattform Wattpad, auf der man eigene Geschichten hochladen kann, so vom Gedicht bis zum Abenteuerroman. Und dann habe ich das Gefühl, es kommen auch die Autorinnen jetzt, diese New Adult Literatur, aus den Fankreisen zum Teil. Also die haben das gelesen, die haben da mitdiskutiert und haben dann angefangen zu schreiben. Also da scheinen sich Leserinnen und Autorinnen mehr so auf Augenhöhe zu begegnen, als man das gewohnt ist.
Die sind ja auch vom Alter her viel näher dran teilweise. Also die sind ja meistens genauso alt wie ihre Leserinnen auch. Dadurch verstärkt sich natürlich dieser auf Augenhöhe-Effekt auch, denke ich.
Ja, das ist schon auch ein Demokratisierungseffekt. Oder durch die Fanfiction, die Sie hier angesprochen haben,
also lesen. Dass Autorinnen oder auch Autoren ihre Lieblingsbücher weiterschreiben und sich neue Aspekte
oder auch ganz oder normale Leserinnen, die einfach Lust haben zu schreiben, erzählen dann, wie es wäre, wenn, was weiß ich, Harry Potter und Draco Malfoy eine Beziehung hätten. Und ja, die erkunden so die Leerstellen auch in ihren Lieblingstexten. Was hätte man auch noch erzählen können? Welche Geschichten sind da angelegt und sind nicht auserzählt worden? Greifen das auf? Und das war eine große Entwicklung, seit es das Internet gibt, diese Fanfiction-Communities. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man bei einem Verlag arbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon auch eine Fundgrube ist, um spannende Texte zu entdecken.
Wie ist das, Frau Keil? Haben Sie zukünftige Stars auch schon auf den Fanplattformen gefunden?
Auf jeden Fall. Also wir sind alle im Lektorat total viel auf TikTok unterwegs und lassen uns auch so ein bisschen inspirieren. Und gerade als es so anfing mit diesen BookTok-Hypes, haben wir da sehr viel akquiriert, wie zum Beispiel Elena Amas, die Christina Lauren, Penelope Douglas. Das sind alles so TikTok-Erfolge, die wir quasi gefunden haben und die dann in Deutschland aber noch nicht übersetzt waren und wo wir dann sehr schnell auch reagieren mussten, weil natürlich die Leserinnen auch total viel auf Englisch lesen. Das ist nämlich so ein bisschen so die Krux an der Sache. Man versucht natürlich so schnell es geht, dann mit der deutschen Ausgabe hinterherzukommen, weil man nicht möchte, dass die Leserinnen dann englische Bücher lesen, was natürlich für die auch schön ist, aber aus Verlagssicht wollen wir natürlich die deutsche Ausgabe dann auch an die Leserinnen verkaufen.
Wenn man das Genre loben will, dann hört man auch oft dieses Argument, New Adult bewirkt eine Rückkehr zum Buch bei der Gen Z. Frau Wolf, wie ist das? Haben Sie das Gefühl, Sie beobachten den Markt ja auch, wird wieder mehr gelesen dank New Adult?
Ja, junge Menschen lesen mehr. Wir schauen uns das Angebot an mit dem Kulturpass. Da werden mehr Bücher gekauft, definitiv. Wir reden ja von einer Zeit, in der es viele Probleme mit dem Lesen gibt, gerade bei jungen Menschen. Und da ist es ja eine schöne Entwicklung, wenn mehr gelesen wird. Und es steckt ja in diesem ganzen Phänomen auch ein durchaus subversives Potenzial. Also wer beginnt mit New Adult, hat ja trotzdem auch Zugang, dann weitere, vielleicht auch komplexere Literatur zu lesen. Also gerade wenn wir nochmal den Blick auf BookTok wagen, da werden ja durchaus auch zum Beispiel Kafka wird da besprochen, Hermann Hesse ist ein BookTok-Star.
Also BookTok ist diese Sparte von TikTok, wo eben diese ganzen Diskussionen stattfinden.
Genau, und da sind auch durchaus Klassiker mit dabei. Also wer mit New Adult startet, den kann es auch durchaus weiterbringen zu dann vielleicht komplexerer Literatur.
Der Kulturpass ist ein gutes Stichwort, so als Indiz. Also das war eben diese 200 Euro für alle, die 2023 18 wurden. Und dann haben sich die jungen Erwachsenen, ich weiß gar nicht, was genau der Stand gerade ist, ich las 650.000 Bücher gekauft, diese Zahl. Also weit mehr jedenfalls als Kino- oder Konzerttickets, obwohl das natürlich nicht lauter New Adult Romane waren. Ist das ein Revival aus Verlagssicht, Frau Keil, oder war das zu erwarten? Und wie viel hat New Adult damit zu tun?
Also in großen Buchhandlungen findet man ja diese Romance-Tische, also diese pastellfarbigen Farbwolken, die dann da zuhauf auch liegen. Also das sieht man schon. Und das war oft immer, glaube ich, so ein Vorurteil, dass die Leserinnen viele E-Books lesen. Tun sie bestimmt auch. Aber es ist viel schöner, in eine Buchhandlung zu gehen und das da dann auszusuchen. Also wenn ich privat in einer Buchhandlung bin, dann sehe ich auch immer mehrere junge Frauen, die da um so einen Romance-Tisch stehen und wo dann teilweise auch sich so ein Gespräch entspinnt. Hast du das schon gelesen? Soll ich mir das jetzt mit Farbschnitt oder ohne holen? Also das sind so Themen, die dann die Zielgruppe irgendwie auch bespricht und wo man sich drüber austauscht.
Ich finde, das ist schon ein ganz interessantes Spannungsfeld. Also nach dem, was Sie vorhin beschrieben haben, Frau Lötscher, was alles verhandelt wird in diesen Geschichten, ist es ja ein durchaus ernstzunehmendes Genre, um das, so könnte man vielleicht sagen, sich auch das Feuilleton ruhig mehr kümmern könnte oder das ernster nehmen. Andererseits, was Sie jetzt beschreiben, Frau Keil, ist so das Buch als Lifestyle-Objekt, das man sich dann auch schön ins Regal stellt, nach Trilogien sortiert. Dazwischen scheint es zu changieren. Wie nehmen Sie das wahr hier in der Runde?
Also ich glaube, das gehört zusammen. Also auf der einen Seite eben dieses Verhandeln von gegenwärtigen Fragen, Konflikten und so weiter, Geschlecht und eben auch die Medialität. Also ich denke, das ist in der Art, wie diese Bücher eben auch gestaltet werden, als schöne Objekte, als ästhetische Objekte, die in den designten Raum der Leserin hineinpassen. Ich glaube, darin spiegelt sich eigentlich der Inhalt oder die Erzählung, die in den Büchern im Zentrum steht. Also die Frage, in was für einer Medienwelt leben wir eigentlich und wie navigieren wir durch die Medienwelt? Wo ist mein Handy? Wo sind die Bücher? Was passiert, wenn ich das Handy ausmache? Weil das ist ja auch zum Teil in den Romanen selbst, also gerade in den deutschsprachigen, oft ein Thema. Wie kann ich Digital Detox machen? Also wie kann ich mich von der permanenten Kommunikation auf Social Media erholen? Ich mache mein Handy aus, lege mich in die Badewanne, lege mich ins Bett und nehme ein Buch in die Hand. Also ich denke, das ist nicht nur oberflächlich und es gibt ja auch einen Begriff dafür, New Bookishness. Der wurde schon vor 10 Jahren in den USA geprägt und in den USA gibt es auch sehr viel Forschung zu diesem Phänomen, wo eben die Inhalte dieser trendigen Genres und die Materialität, die Haptik und Sinnlichkeit der Bücher wirklich auch zusammen als ein Phänomen oder zwei Seiten eines Phänomens gesehen werden. Und das Buch hat jetzt, man könnte sagen, ist angekommen in der digitalen Welt und hat sich seinen Platz geschaffen. Weil so Anfang der Nullerjahre wurde ja in der Fantasy, vor allem für Jugendliche, ganz viel über Zauberbücher, also kann man an Cornelia Funkes Tintenherz Reihe denken, geschrieben, um das Buch zu propagieren. Also so, liebe Kinder, vergesst nicht, wie großartig das Buch ist. Und jetzt hat sich das plötzlich erfüllt, aber auf eine Weise, die viel weniger magisch und viel weniger pathetisch und aufgeblasen ist, als man damals dachte.
Und weil ich vorhin das mit dem Lifestyle gesagt habe, was ja so ein bisschen abwertend klingt, fällt mir gerade noch ein, es ist ja auch bekannt, dass die Bücherwand auch was ist, womit sich die intellektuellen Leser schmücken. Das heißt, es geht immer schon ineinander über. Und das ist, um das nochmal kurz anzusprechen, dass New Adult so ein Frauending ist, spiegelt sich da wieder nur der allgemeine Umstand, dass Frauen halt mehr lesen als Männer? Oder ist das ganz, ganz besonders ausgeprägt hier? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt New Adult für Männer?
Also ich glaube schon, dass es auch männliche Leser gibt. Es gibt sicher nicht so viele, aber es gibt auf jeden Fall männliche Blogger auch, die auch diese New Adult-Romane besprechen. Aber ich glaube, die Themen, die in diesen New Adult-Romanen vorkommen, sind durchaus auch sehr weiblich.
Außer eben fällt mir gerade noch ein, es geht um ein schwules Paar, ne? Auch diese Serie Heartburn.
Ja, wobei das auch teilweise weibliche Leserinnen sind, wie wir das so beobachtet haben. Das ist dann oft so ein bisschen die Vorstellung auch vom schwulen besten Freund, die durch so ein Buch irgendwie erfüllt wird.
Ja, das kennt man ja auch aus der japanischen Kultur. Also da waren ja lange, wurden ja diese Liebesgeschichten zwischen Männern, also jungen Männern, vor allem von Frauen gelesen, Mangas. Und das hat sicher auch einen Einfluss darauf. Aber es gibt schon sehr, sehr viel auch queere New Adult Romane. Also ich denke, das ist wichtig, dass man das auch erwähnt, dass nicht das Heteronormative hier zelebriert werden soll, sondern dass es wirklich eher um Beziehungen und Formen von Liebe geht. Und ich denke, da wird sicher auch noch viel passieren.
Diese Möglichkeit der Vermarktung über TikTok, wie nutzt man das noch als Verlag, Frau Keil? Sie sagen, Sie sind da viel unterwegs. Arbeitet man dann bei Everlove, also dem Piper-Label, unter dem diese Bücher erscheinen, ganz anders als bei anderen Genres?
Ich würde sagen, nicht unbedingt. Also man muss natürlich mehr die TikTok-Bubble im Blick behalten und mehr am Zahn der Zeit sein. Das sind wir aber ja grundsätzlich immer im Lektorat, dass man immer versucht, so ein bisschen vor dem Trend zu schwimmen.
Wie geht man dann beim Online-Marketing vor? Also wie bringt man so ein Buch bei TikTok in Fahrt?
Ja, es ist wahnsinnig schwierig, weil das nicht so läuft von wegen, wir machen jetzt Marketing auf TikTok, weil die Leserinnen oder die TikTok-User das total merken, wenn denen was verkauft werden soll. Und das mögen sie nicht. Das ist viel besser, wenn das quasi so über Empfehlungen läuft, wenn das Leserinnen sind, die gesagt haben, das hat mich so berührt und ich fand das so toll. Und dann hat man als Zuschauer so das Gefühl, so ich muss das jetzt auch lesen, weil ich auch diese Emotion haben möchte. Und das funktioniert viel besser und es lässt sich gar nicht so initiieren.
Ja, ist es so? Hilft man da nicht nach als Verlag?
Es funktioniert einfach nicht so gut. Wir versuchen es immer mal wieder. Also es gibt natürlich auch einen Everlove-TikTok-Account und ich weiß, dass die Kollegen da wahnsinnig aktiv sind und total viel auch machen und versuchen aber auch so Insights zu geben. Und wir hatten jetzt mit Linda Schipp auch ein Projekt, wo wir ganz stark versucht haben, auch die Community mit einzubinden. Das heißt, die Community durfte schon vor Erscheinen entscheiden, was sie haben möchte. Also wie soll die Protagonistin heißen? Was für einen Trope wollt ihr unbedingt verbaut haben? Und da haben wir versucht, total stark auf die Leserinnen einzugehen. Das kam wahnsinnig gut an. Also von daher, da lässt sich schon auch viel machen.
Was dieses Serielle nochmal betrifft und das Schematische, das dem Ganzen anhaftet, funktioniert das dann auch in immer kürzeren Zyklen und Trends, weil halt gerade genug Nachschub kommt? Also ist New Adult eine Art Fast Literature, so wie es Fast Fashion gibt?
Es ist auf jeden Fall eine sehr schnelllebige Literatur, das stimmt schon. Also es gibt dann immer bestimmte Trends, die sich herausbilden, die einem immer öfter begegnen. Aber das ist ja auch, es ist ein neues Genre, ein relativ neueres Genre. Und das ist ja dann auch einfach der natürliche Lauf einer solchen Entwicklung. Es ist ein sehr dynamisches Genre, da gibt es eben jetzt bestimmte Spielarten und eben bestimmte Wege, die sich herausbilden und sich einpendeln und sich noch einpendeln müssen. Da werden wir auch in den nächsten Jahren sicherlich Veränderungen da wahrnehmen. Jetzt nehmen wir das Genre eher als Trend wahr, einfach auch der Masse wegen. Viel Literatur wird produziert, viele wollen schreiben, viele schreiben selbst. Aber auch die Leserinnen, die wachsen ja dann auch mit. Also es ist ja auch dann der natürliche Lauf der Dinge, dass sich mit den Leserinnen dann auch und mit den Autorinnen, die auch dann dementsprechend wachsen, da bestimmte neue Wege sicherlich herausbilden.
Kann man da jetzt schon Entwicklungen sehen, also auch bei den Handlungen und Settings, also mit den Internaten oder mit den Academies oder mit den Filmsets ist ja irgendwann auch mal gut und dann wollen die Leserinnen vielleicht was anderes haben.
Also es gibt auf jeden Fall die Entwicklung, behaupte ich jetzt, vielleicht Frau Keil kann mir da vielleicht zustimmen, dass mittlerweile mehr Bücher auch in Deutschland zum Beispiel spielen von deutschen Autoren und Autorinnen. Diese Amerikanisierung und das, was man irgendwie aus so Rom-Coms oder sowas eher kennt und die Colleges und den Quarterback oder so, diese Sachen, die verspielen sich jetzt so ein bisschen und es scheint da auch das Verlangen zu geben, von den Leserinnen, dass die Geschichten auch eher in ihren Lebenswelten spielen und eher in ihren Nachbarschaften und dass einfach das Setting dann auch mal in Lübeck oder Hamburg oder in Berlin dann ist.
Das kann ich total bestätigen. Also das ist auch was wir beobachten und wo man auch einfach merkt, dass dieses College-Setting ist zwar immer noch kommt immer noch gut an, aber was die Leserinnen auch einfach spannend finden, wenn es nochmal mehr in ihrer Lebenswelt spielt und wenn es dann vielleicht auch mal keine Studentin ist, sondern eine Azubine, die eine Ausbildung im Buchhandel macht, also mal so ganz in die Tüte gesprochen oder halt irgendwo anders, wo sich die Leserinnen dann auch nochmal ganz anders identifizieren können.
Geht es nur um den Ort oder sind die deutschen New Adult Romane noch auf andere Arten anders oder deutsch?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Spiel auch mit der Sprache und mit diesen Codes, die in diesen Romanen angewendet werden. Also sprachlich ist es ja ganz interessant, wenn wir da uns diese Texte mal angucken. Es entsteht in diesem Genre ja auch ein bisschen so eine Mythologie. Also wenn wir einen Protagonisten haben, der brünettes, verwuscheltes Haar hat oder verträumte Augen oder ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen, dann wissen wir schon, aha, der ist jetzt irgendwie als attraktiv kodiert. Der ist als, das ist ein möglicher Love Interest. Und indem man dieses Feld ausweitet und dann vielleicht auch das Setting ausweitet, entstehen da wieder andere Codes, die da verwendet werden. Also das ist ganz interessant, wie sich diese Mythologie dann auch mitentwickelt.
Haben Sie ein Beispiel? Ist Ihnen in letzter Zeit was aufgefallen, wo Sie dachten, ach, das kannte ich noch nicht?
Was ich sehr interessant finde, ich habe jetzt ein paar deutsche Romane gelesen, die, wo es tatsächlich auch ums Schreiben ging. Also wo die Protagonistin selber schreiben, Journalistin sind, Autorin. Und das halt dezidiert in einem deutschen Umfeld. Und ich glaube, das Spannende daran ist, sind die Arbeitswelten, also auch mit Problematiken wie Praktika, die schlecht bezahlt werden, wo man sich dann doch auch vielleicht als wenn ich jetzt an meine Studentin denke, die gern diese Bücher lesen, neben all den hochliterarischen Texten, die sie auch natürlich lesen, das schließt sich ja auch gegenseitig nicht aus. Ja, das sind dann schon Lebensrealitäten, die wirklich hier, sei es in Deutschland, sei es in der Schweiz oder in Österreich, wirklich präsent sind für junge Menschen. Und da ist halt auch so ein Element der Glokalisierung vielleicht im Spiel. Also hat Frau Wolf eigentlich schon gesagt, es zirkuliert da ein globalisiertes Genre mit Tropes, aber das wird dann irgendwie nochmal gedreht und gewendet für ein ganz konkretes Setting in einer anderen Kultur. Und dasselbe gilt ja auch für Frankreich. Also Frankreich hat ja auch eine riesige New Adult Verlagslandschaft.
Das heißt, man kann schon von einem globalen Phänomen auch sprechen oder in der westlichen Welt. Oder?
In der westlichen Welt auf jeden Fall.
Der TikTok-Trend BookTok umfasst inzwischen 30 Millionen Einträge ungefähr. Wir wissen aber natürlich, dass solche Trends auch schnell wieder vorbei sein können. Ist es zu erwarten oder würden Sie sagen, hier hat sich wirklich was Bleibendes etabliert?
Also ich glaube, das Genre hat durchaus Bestand. Jetzt in dieser Masse, wie wir es jetzt beobachten, das wird sicherlich abklingen. So ist das nun mal mit Trends. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt schon festgestellt, Liebesromane gab es schon immer. Es wird Liebesromane auch immer geben. Es werden sich bestimmte Strömungen herausbilden. Es wird sicherlich ein bisschen differenzierter an bestimmten Stellen, vielleicht auch an manchen Stellen dann auch etwas komplexer. Aber gelesen wurde schon immer. Es wird sicherlich auch weiter gelesen. Und diese Rezeption auf den Social-Media-Kanälen, die wird sicherlich auch weitergeben. Weil es ist ja eigentlich eine Frage von Machtverhältnissen auf dem Buchmarkt. Früher hatten wir als Literaturkritiker, als Literaturkritikerin mit dem Verlag oder den Verlagen, mit dem Literaturbetrieb, den Blick darauf zu steuern und die Macht auch zu steuern, was sind so die Titel, die Erfolg haben. Und da es jetzt eben diese Demokratisierung gibt und die Leute auch mitreden können, die wirklich Lesenden, das wird sicherlich auch weiter so seinen Einfluss haben, weil das ja eigentlich auch eine ganz wertvolle Entwicklung für den Buchmarkt ist. Und da wird auch die Diversität gefördert und das ist dann nicht nur das Feuilleton, das da steuert, sondern auch wirklich die Lesenden.
Frau Keil, wie guckt der Verlag in die Zukunft bei so einem Trend?
Wir gehen davon aus, dass es auf jeden Fall weitergeht. Also wir haben ja unser Everlove Imprint mit unseren ganzen New Adult Büchern und das läuft jetzt seit Herbst 2022 und das läuft so gut, dass wir das sogar verdoppeln. Ich glaube, das zeigt ja eigentlich schon, dass wir auf jeden Fall an dieses Genre weiter glauben und davon ausgehen, dass die Leserinnen weiter lesen werden. Das Genre wird sich sicher auch verändern und das wird bestimmt auch immer irgendwelche Entwicklungen geben und aber das wird ja alles auch immer im Austausch mit den Leserinnen und mit den Autorinnen passieren und das finde ich auch sehr spannend, so diese Entwicklung einfach weiter zu beobachten, aber ich glaube nicht, dass es komplett abflaut eines Tages.
Frau Lötscher.
Ja, ich rede jetzt aus der Perspektive der Wissenschaft, also ich denke, da hat sich wirklich eine neue Lese- und Schreibkultur, die ganz in die mediale Gegenwartswelt verwoben ist, etabliert, die wird auch nicht mehr verschwinden. Und für die Wissenschaft heißt das, also gerade wenn man kulturwissenschaftlich sich auch für Genres interessiert, heißt das, dass wir uns jetzt viel mehr eben auch die Leserinnen, also die dieses Entstehen und das Lesen und Schreiben rund um die Texte herum anschauen und nicht einfach nur die Texte. Und das finde ich sehr spannend und aufregend und bin neugierig, wie es weitergeht.
Herz, Schmerz, Sex, der Boom der New Adult Literatur. Das war das Thema heute im SWR2 Forum. Es diskutierten Ronja Keil, Lektorin beim Piper Verlag in München, Professor Christine Lötscher, Kulturwissenschaftlerin an der Uni Zürich und Nina Wolf, SWR2 Literaturredakteurin. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.